Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Ja, hier ist gut. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an diesem Traumtag im Norden. Blauer Himmel, Sonne, knackig kalt und wir setzen jetzt sogar noch einen drauf. Die strahlende Starpianistin Alice Sarah Ott ist zu Gast und verleiht ihrem Abend im wahrsten Sinne Flügel. Sie ist eine Ausnahmepianistin und in der ganzen Welt unterwegs, spielt an den besten Häusern mit den renommiertesten Orchestern. Umso größer unser Glück, dass sie heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Alice Sarah Ott. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Und ich kann schon sagen, schön, dass du mal wieder da bist, weil Alice, wir haben das letzte Mal, ich habe geschaut, vor 12 Jahren hier zusammengesessen. Da warst du fast noch Nachwuchsstar.
Ja, das ist lange her.
Und hast, glaube ich, so ausgesehen mit sehr langen Haaren.
Oh mein Gott, ich kenne das Bild gar nicht.
Und sehr wild, energisch die Tasten gehauen und mittlerweile eben großer internationaler Star. Wie happy bist du selbst mit deiner Karriere, wie es gelaufen ist bislang?
Oh, ich glaube, ich bin sehr glücklich damit, wo ich jetzt bin, wie ich mich über die Jahre vielleicht auch gefunden habe. Ich meine, so 15, 16 Jahre sind eine lange Zeit und gerade so in meinen 20ern habe ich einige Krisen durchgemacht und die auch wichtig waren. Und ich glaube, jetzt kann ich wirklich sagen, dass ich auch irgendwie das Glück habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch meine Meinung akzeptieren. Und ja, ich meine, es ist immer voller neuer Herausforderungen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz glücklich.
Das Jahr 2024 ist jetzt fast zu Ende. Was waren die Herausforderungen oder was war das Schönste, das Highlight in diesem Jahr?
Davon gab es viele. Also, aber ich glaube, eins meiner Highlights vielleicht war mein Debüt mit den New Yorker Philharmonikern.
In New York,
im Lincoln Center. Das haben wir nachgeholt. Das hätte eigentlich während der Pandemie stattfinden sollen. Und das war dann dieses Jahr im Frühling und das war sehr schön.
Die New York Times hat auch getitelt, sie mischt die klassische Musik auf. Sehr schön. Dein Markenzeichen war damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass du oftmals auch barfuß aufgetreten bist. Machst du das noch?
Ich mache das immer noch, ja. Also ich spiele meistens barfuß.
Auch bei großen Konzerten, also hier zum Beispiel im roten Kleid?
Ich glaube, da habe ich sogar schon barfuß gespielt. Ich glaube, ich habe irgendwie vor 15, 16 Jahren damit angefangen.
Ja.
Eigentlich aus dem Zufall heraus, weil ich auf einem historischen Instrument gespielt habe, wo ich ich habe bis dato immer so richtig hohe High Heels getragen. Und weil die damals etwas kleiner waren, war auch der Flügel viel niedriger und ich konnte nicht meine Knie unter die Tastatur schieben und dann musste ich halt notgedrungen die Schuhe ausziehen und ich hatte keinen Ersatzpaar dabei gehabt und dann habe ich das Konzert barfuß gespielt, hatte damals auch ein langes Kleid an, deswegen dachte ich, es bemerkt keiner und dann ist mir eingefallen, dass ich mich sehr wohl damit gefühlt habe. Meine Mutter kommt aus Japan, dadurch bin ich auch zu Hause meistens barfuß, sitze immer im Schneidersitz am Klavier beim Essen und das hat mich dann dazu inspiriert, irgendwie auch darüber nachzudenken, wie möchte man sich eigentlich kleiden? Wie möchte man sich in einem Konzert fühlen? Was haben eigentlich Dresscode und Regeln noch für einen Sinn? Und und seitdem spiele ich barfuß.
Sehr schön. Wahrscheinlich hat man auch einen besseren Boden- oder Pedalkontakt, oder?
Ich werde das oft gefragt, aber so weit denke ich eigentlich überhaupt gar nicht nach. Manchmal ist es kalt. Wenn ich draußen spiele, dann ist es teilweise sehr, also wenn da so kleine Kieselsteine sind, das ist auch manchmal schmerzhaft. Aber es gibt mir irgendwie so ein bodenständiges Gefühl zumindest auf der Bühne.
Also heute, du spielst ja auch bei uns live mit den Sneakern.
Heute ja.
Gut, die bleiben an. Also wir reden natürlich über deine Musik, über dein Leben. Das Schöne ist, du gehst ja wieder auf Tournee, trittst auch bei uns im Norden auf. Es gibt viele Konzerte Ende Februar, Anfang März. Sprechen wir gleich noch drüber. Wir stehen auch stolz auf dem Foto wie das A-Team. Du hast einen Bezug zu Hannover, denn dein Klavierlehrer Karl-Heinz Kämmerling, einer der größten Klavierpädagogen eigentlich der Welt, kann man sagen, wirklich ein sehr erfolgreicher Lehrer, kommt aus Hannover. Ich glaube, Igor Levit hat auch bei ihm und mit ihm gearbeitet. Gibt es so einen Lehrsatz, den du immer noch im Kopf hast von ihm?
Ja, eigentlich zwei, die mir immer wieder in den Kopf schießen. Also das eine ist immer, er sagt immer Gartenarbeit, Gartenarbeit. Das bedeutet immer, dass man sich wieder eigentlich bodenständig an den Urtext dran, den Notentext dran setzen soll und dann wieder langsam spielen soll. War nicht immer meine Lieblingsaufgabe. Und dann das Wort Spannung, das hat er sehr oft verwendet. Und dann ging es halt wirklich um die Zwischentöne, die Spannungen zwischen den Tönen, die ja eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Auch in der Sprache ist es ja so, sehr, wie wir miteinander die Wörter verbinden und wo man eine Betonung macht, wo man eine Pause
setzt.
Genau, und dadurch verändert sich ja auch die Wirkung. Und das ist bei der Musik genauso. Und darüber denke ich oft nach.
Du trittst jetzt bei deiner Tournee unter anderem ja auch am 1. März in Hannover auf. Und vielleicht denkst du dann oder widmest ihm sogar innerlich das Konzert, wenn du dort spielst. wunderschön zu hören, aber auch wunderschön zu sehen, diese künstlerische Inszenierung, so einer Zirkuswelt, in der du gespielt hast. Was hat es damit auf sich?
Wir haben das in einem LED-Cave gefilmt. Das muss man sich irgendwie so vorstellen. 240 Quadratmeter LED-Leinwand, 260 Quadratmeter LED-Decke.
Ja.
Und also es ist eine Leinwand, die wurde bespielt und da haben wir verschiedene Welten geschaffen, zusammen mit dem Team dort. Und ja, das eine war halt ein Karussell, das sollte etwas Nostalgisches haben, irgendwie, als ob würde man irgendwie von einem langen Abend mit Freunden im Morgengrauen nach Hause gehen und dann diese ganzen früheren Erinnerungen in Revue passieren.
Das heißt, für dein neues Album hast du einen Filminszenierungen eigentlich inszeniert, gemacht. Und was haben die mit dir zu tun? Also nach welchem...
Die haben eher mit den Emotionen, die ich mit der Musik, mit den einzelnen Stücken verbinde, zu tun. Ich habe ja die kompletten Nocturnes von John Field aufgenommen. Und das ist für mich ein ganz besonderes Projekt. Und dazu haben wir ein paar Musikvideos gedreht. Und also je nachdem, also man hat, also ich habe zusammen mit dem Filmographer,
oh Gott, was heißt das? Mit dem Kameramann?
Mit dem Produzenten zusammen haben wir einfach dein Moodboard entworfen. Mhm. Dann gibt es einmal diesen roten Mond und da geht es um Wasser und Reflexionen. Bei dem anderen ist es dieses Karussell, weil es diese Nostalgie hervorrufen soll. Und ich bin ein Pink Floyd-Fan und es gibt dieses eine Musikvideo von einem Song, der heißt High Hopes. Und da gibt es auch diese riesen Ballons.
Ja.
Und da geht es auch darum, dass in der Jugend oder in den früheren Zeiten die Welt etwas heller gewesen ist, dass das Gras grüner gewesen ist. Und das hat was Nostalgisches und darauf spielt es auch ein bisschen.
Aber ich finde es sehr schön und sehr besonders, dass man die klassische Musik eben mit so einer modernen Inszenierung, LED-Wänden und eben filmografisch, bereichert im Grunde.
Ich finde, es ist... ich meine, wir leben ja im 21. Jahrhundert und das gibt immer, die Technologie entwickelt sich ja weiter und dadurch, dass wir in der klassischen Musikbranche natürlich uns so viel mit der Geschichte auseinandersetzen und das ist natürlich ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, dass wir uns auch wirklich mit dem Urtext und mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Manchmal gibt es dann so eine leichte Skepsis gegenüber dem Neuen oder der Veränderung, aber die Welt läuft ja weiter auch, wenn wir es nicht akzeptieren wollen. Und ich finde, es ist sehr wichtig, irgendwie das zu verstehen, was diese Veränderung ist und dann zu überlegen, wie kann man davon Mittel verwenden, um dann diese Emotionen, die wir eigentlich mit dem Publikum teilen wollen, zu verstärken und wie wir auch damit ein heutiges Publikum erreichen können.
Ja, du bist ja auch eine moderne Frau, von daher auch eine zeitgenössische Inszenierung. Und wie gesagt, dein neues Album, es gibt dazu diesen Film. Wirst du auch bei der Tour diese Bilder im Hintergrund haben?
Nein, das habe ich, bei meinem letzten Projekt gemacht. Ja. Da habe ich mit einem Architekten zusammengearbeitet, der eine digitale Welt erschaffen hat, die wir dann als Video gezeigt haben. Diesmal spiele ich alleine auf der Bühne, ohne irgendeine extra visuelle Ebene. Aber da geht es um John Field und Beethoven, weil beide Zeitgenossen sind. Und ich möchte diese beiden Komponisten, der eine ist eine unsterbliche Figur heute und jeder hat mal schon seine Musik gehört. Und John Field kennt man gar nicht und er hat aber eine riesengroße Rolle in der Musikgeschichte gespielt und ich wollte einfach diese zwei Komponisten gegenüberstellen und ich rede auch ein bisschen mehr zum Publikum und versuche da auch die Parallelen aufzuzeigen und Differenzen.
Du hast es gesagt, es ist Nocturne von John Field und wir hören einfach mal rein und schauen jetzt noch mal einen Ausschnitt aus der Zusammenarbeit mit der Leinwand und im Konzert nachher, wie gesagt, dann pur. Schön, ganz ruhig, ganz romantisch, auch mit dem leichten Schnee natürlich im Hintergrund noch mal verstärkt. John Field, ein Ire, warum ist der eigentlich so unbekannt?
Das ist eine gute Frage. Man weiß wirklich nicht viel über ihn und auch in meiner musikalischen Ausbildung hat er nicht wirklich eine Rolle gespielt. Und das war dann eher durch Zufall, dass ich während der Pandemie, als ich so leicht deprimiert war, eine Playlist zusammenstellen wollte mit Nocturnes und dann auf der Suche nach verschiedenen Nocturnes auf die wenigen Gesamteinspielungen der Nocturnes von John Field gestoßen bin. Und dann habe ich reingehört und war eigentlich ein bisschen peinlich berührt, dass ich keine einzige davon kannte. Und dann, als ich anfing, sie mir anzuhören, kam jede einzelne mir so bekannt und nostalgisch vor, als ob würde ich sie aus meiner Kindheit kennen. Und dann war ich ganz fasziniert von ihm. Und dann habe ich erst herausgefunden, dass er ein Zeitgenosse Beethovens gewesen ist und Frédéric Chopin, mit dem man ja eigentlich dieses Genre am meisten verbindet, genau, dass er erst 4 Jahre alt war, als John Field die erste Nocturne geschrieben hat.
Nocturne, vielleicht für alle, die nicht so klassikbewandert sind, was ist das genau?
Also das Nocturne wird als Nachtstück übersetzt und wird oft darauf reduziert, dass es irgendwie eine Begleitung in der linken Hand ist und eine Melodie in der rechten Hand. Aber gerade wenn man bei John Field in die Nocturnes reinhört, dann entdeckt man Ähnlichkeiten mit einem Mozart-langsamen Satz oder dann sieht man den jungen Beethoven plötzlich oder halt auch dann diese improvisatorische Virtuosen-Kaskaden, die dann zum Markenzeichen Chopins wurden. Also sie zeigen ganz viele Welten auf und sind Fantasiestücke. Also ich glaube, Fantasiestück passt vielleicht am besten zur Nocturne.
Ja, wunderschön. Und auch, weil du ja sagst, also erstmal klingt es natürlich sehr schön, dass es ein Komponist ist, der eigentlich kaum gespielt wird mehr. Deutsche Grammophon, wo du ja auch bist seit vielen Jahren, hatte das auch bislang noch nicht im Programm. Von daher sind es jetzt die Ersten. Und vielleicht entdecken ja viele jetzt John Field neu für sich. Und du spielst ja in den Konzerten auch das komplette Album. Also von daher wird man dann die Nocturne von John Field, wie gesagt, hier im Norden auch hören können. Wir haben gerade das Konzertdesign bewundert, das zu deinen Empfindungen bei den Kompositionen von John Field entworfen wurde. Und der Konzertdesigner, den wir jetzt kennenlernen, arbeitet ganz anders. Aber auch er will das traditionelle Klassikerlebnis aufbrechen und neu gestalten. Und ich glaube, du kennst ihn, hast schon mit ihm gearbeitet. Und Torge Wittern-Koch hat ihn jetzt in Berlin getroffen.
Bach in alten Wasserspeichern. Publikum, das ganz nah bei den Musikern ist und zur Teilnahme angeregt wird. Projektion, Licht und Sound. Volkert Uhde schuf einen ganz neuen Prozess in der Aufführung klassischer Musik, das Konzertdesign.
Ich glaube, diese Herangehensweise bietet eine ganze Menge Möglichkeiten, auch Menschen mit im weitesten Sinne klassischer Musik in Verbindung zu bringen, die sonst eigentlich keine große Affinität dafür haben oder dem oft beschworenen tradierten oder traditionellen Publikum etwas zu bieten, was sie plötzlich zutiefst emotional berührt.
Seine Idee, der Musik einen neuen Rahmen zu geben, unterscheidet sich fundamental von der herkömmlichen Art und Weise.
Nähe ist eigentlich ein Parameter, was in der klassischen Musik aus der Mode gekommen ist. Weil heute bei den Konzertsälen, selbst bei diesem kleinen Konzertsaal, würde das Publikum ja von hinten kommen. Und die Künstlerinnen und Künstler kommen durch ein Mauseloch auf die Bühne und sie verschwinden beide in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, die sind sich eigentlich nicht begegnet. Ich versuche zum einen immer mit physischer Nähe zu arbeiten. Und ich versuche, mit emotionaler Nähe zu arbeiten, indem ich Musik in Kontexte stelle, die hoffentlich einen Assoziationsraum bilden für die gehörte Musik.
Es geht gar nicht vorrangig um die Musik. Volkert Uhde will Geschichten erzählen, zum Beispiel von den Gebäuden, in denen gespielt wird.
Das heißt Gebäude 041 und das ist gebaut worden Ende der 30er Jahre. Das ist ein Gebäude, was von Nazis gebaut wurde. Und am Ende des Krieges 1945 hatte diese Fabrik 10.000 Mitarbeitende und davon waren 5.000, also die Hälfte, Zwangsarbeiter. Es gab 13 Lager in dieser kleinen Stadt und darunter waren 425 Frauen, die aus dem KZ Ravensbrück abgeordnet wurden im Herbst 1944. Was wir dann gefunden haben, eine Liste mit diesen 425 Namen, fein säuberlich, wie die deutsche Bürokratie das macht, erfasst, Name, Alter, Beruf und von welcher Polizeieinheit die wo festgenommen wurden. Wir haben ein Stück sozusagen erarbeitet für historische Schreibmaschinen und haben diese Liste auf den Tisch gelegt und diese einzelnen Namen vorgelesen.
10190, Arsenik, Janja, geboren 14.05.1918, Landarbeiterin.
Das war wahnsinnig bewegend und alle, die dabei gewesen sind, werden das nicht vergessen.
Wie Publikum, Musiker und Musik miteinander verschmelzen, lässt sich messen. Experimental Concert Research heißt die groß angelegte Studie.
Wir haben versucht herauszufinden, was eigentlich ein Publikum in einem klassischen Konzert erlebt. Wir haben mit Sensoren gearbeitet, also wir haben körperphysiologische Daten erfasst. Wir haben das Publikum beobachtet durch Infrarotkameras und geschaut, was gibt es da an Bewegungen, gibt es irgendwie vielleicht Synchronitäten. Und wir haben erstaunliche Dinge herausgefunden, wie zum Beispiel, dass sich ein Publikum während eines Konzertes synchronisiert. Wir haben wirklich Momente, wenn man die Datenreihen übereinander legt, Momente, wo wir gesehen haben, alle, die im Saal waren, haben gleichzeitig geatmet. Und das ist natürlich wahnsinnig aufregend, wenn man sowas macht.
Diesen Moment zu erzeugen, Musik als Gemeinsamkeit, das ist Udes Idee, damit klassische Musik in Zukunft nicht vor leeren Rängen gespielt wird.
Ich würde nicht sagen, das ist die Zukunft, sondern das ist eine von möglichen Zukünften. Und wir brauchen verschiedene Szenarien, weil so wie es die letzten 150 Jahre gelaufen ist, wird es nicht unendlich so weitergehen.
Alessandra Ott, vielen, vielen Dank. Es klingt jetzt hier nach so wenig Applaus, aber wir haben unsere Millionen Zuschauer ist bestimmt begeistert. Das ist für dich ganz anders, als wenn du direkt in einem Konzertsaal spielst und direkt das Publikum spürst. Ne?
Also ja, bei uns. Ein bisschen anders ist das schon. Aber
ich fand es sehr schön. Bist du auch zufrieden mit dir?
Für mich ist das immer so ein ganz schöner Moment mit dieser Musik, weil ich finde, John Fields Musik hat was ganz Eigenartiges und was sehr Besonderes. Seine Musik fängt eigentlich immer wie aus dem Nichts an. Ja. Und am Anfang ist man dazu verleitet, dass man denkt, dass es sehr einfach gestrickte Musik ist. Und dann kommen diese ganzen Ornamente und die überraschenden Wendungen in der Harmonie und im Rhythmus. Und dann berührt er ganz leicht so auch die Melancholie und die Tragik.
Auf jeden
Fall. Verschwindet er am Ende wieder. Und es gibt so ein Wort, an das ich immer denken muss, das hat ein Kollege und ein guter Freund, ein Musiker, in meine Noten geschrieben, Tragik im Vorbeigehen. Ich finde, das trifft es so.
Ja, sehr schön, Tragik im Vorbeigehen, ein sehr schönes Bild. Wir haben dir einen Whisky dahingestellt.
Ich habe es gerade gesehen, deswegen musste ich so schauen.
Stimmt es, dass du normalerweise nach den Auftritten gerne ein Glas Whisky trinkst?
Das habe ich lange gemacht. Also ich habe tatsächlich zu Hause auch eine große Whisky-Kollektion. Inzwischen bin ich mehr auf den Wein umgestiegen. Aber doch so, manchmal ist das, also ich finde, dass Musik und Whisky eine Gemeinsamkeit haben. Und das ist das, dass man den ersten Schluck nimmt und dann bereitet sich so der Geruch und der Geschmack aus. Und
die Wärme.
Die Wärme auch. Und dann gibt es nochmal diese ganzen Farben und Nuancen im Abgang.
Ja.
Also es ist so ein ganz langer
was
Prozess.
Komplexes genau, und langer was Prozess. Komplexes. Also das ist Apfelsaft, ich verrat's dir.
Also, okay.
Ich dachte, wir haben ja keinen Whisky im Studio, aber wir dachten, wenn das Ritual ist, gibt es sonst noch Rituale, die du vor oder nach den Auftritten brauchst für dich?
Vor den Auftritten habe ich meistens entweder einen Zauberwürfel mit mir dabei.
Die alten Zauberwürfel?
Genau, diese
Zauberwürfel. Kannst du ganz schnell drehen und findest...
Es gibt schnelle inzwischen. Ja. Aber ich habe so viele verloren, dass ich in letzter Zeit eher auf so eine Nintendo Switch umgestiegen bin und dann irgendein Spiel spiele. Weil ich finde es ganz gut, die Gedanken einfach nur darauf zu fokussieren. Da hat man meistens nur ein Ziel.
Ja.
Dann sind die auch warm danach, weil ich habe ja nicht immer ein Instrument.
Ach so, wie eine Fingerfertigkeit dann
genau,
auch.
Genau, genau. Also es ist entweder der Rubik's Cube oder der Zauberwürfel oder irgendein Videogame.
Ich habe auch noch einen Rubik's Cube zu Hause und ich habe es mal wieder probiert, aber ich kriege ihn nicht mehr ganz flächig gedreht.
Es sind Algorithmen eigentlich.
Es sind Algorithmen, die konnte man mal, ich kann sie jetzt nicht mehr. Aber so ein Konzert, wie lange klingt das noch nach bei dir?
Schon länger. Also ich kann meistens nicht sofort schlafen.
Das glaube ich.
Ich bin nicht natürlich länger in die Nacht wach. Das ist dann immer problematisch, wenn ich am nächsten Morgen früh aufstehen muss. Es klingen viele Sachen nach und manchmal auch länger, je nachdem, was man selber erlebt hat, wie man das erlebt hat. Und oft ist ja die eigene Wahrnehmung verzerrter als die von außen. Ja. Man empfindet wahrscheinlich Fehler viel stärker, aber auch manchmal diese schönen Glücksmomente sind dann auch sehr, sehr stark auf der Bühne, weil auch generell meine Sinne dann so viel stärker ausgeprägt sind. Also ich rieche besser, ich höre besser, sehen tue ich nicht unbedingt besser, aber...
Ich fand es gerade interessant, du hattest dich schon vorbereitet, vielleicht, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber gerade der Konzertdesigner hat gesagt, die haben ja so Untersuchungen gemacht, dass man irgendwann, das hat das Publikum einen Atem. Also fast einen Atemrhythmus. Spürst du das? Oder spürst du, wenn du das Gefühl hast, die sind wirklich jetzt ganz gleich gestimmt, das Publikum?
Ja, das spürt man. Und für mich ist das sehr wichtig, auch mich auf das Publikum einzulassen, weil ohne das Publikum, ohne die Zuhörer, kann ein Konzert ja nicht stattfinden. Und es gibt so viel, das im Moment passiert. Und da ist einfach das Publikum ein sehr, sehr, sehr wichtiger, großer Teil davon. Und deswegen ist für mich auch die Kommunikation einfach extrem wichtig mit dem Publikum. Weil am Ende des Tages, man gestaltet das Konzert zusammen und darum geht es ja. Also das ist ja irgendwie noch so fast der einzige Ort, wo es wirklich nur ums Miteinander geht und wo es um die Gemeinsamkeiten geht und nicht um die Differenzen.
Also wie gesagt, man kann dich live hören in Braunschweig, Hannover, Bremen und in Hamburg Ende Februar, Anfang März. Klavier wird ja von Frauen und Männern gleichermaßen gespielt, aber die dicke Tuba meist von Männern. Viele kennen die tiefen Tuba-Töne auch aus der Marschmusik, doch das Blasinstrument kann mehr. Und es kann natürlich auch von Frauen gespielt werden. Christoph Hemke hat eine engagierte Nachwuchstubistin getroffen.
Der Bass unter den Blechblasinstrumenten. Helena Bach aus Lübeck spielt die Tuba seit gerade mal 4 Jahren. Im Zauberberg-Quintett sorgt sie für den satten, tiefenentspannten Sound.
Wir haben hier, wie bei jedem Blechblasinstrument, das Mundstück. Da wird der Klang quasi erzeugt. Und dann hat man hier ganz viele Rohre, die führen durch verschiedene Ventile, die öffnen und schließen sich und dadurch entstehen verschiedene Töne.
Familie Bach lebt die Musik voll und ganz. Die Eltern Berufsmusiker, der Bruder Trompeter. Helena selbst spielt von klein auf an Klavier und Querflöte. Und dann die Tuba.
Ich bin dazu gekommen, dadurch, dass mein Bruder in einem Quintett gespielt hatte. Und es hat eben eine Tuba gefehlt. Und es war Corona-Zeit, ich hatte nicht so viel zu tun. Und ja, dann hat mein Vater mich gefragt, willst du nicht Tuba lernen?
Die 17-Jährige ist begeistert von der Idee.
Und dann kam die Tuba mit der Post, also mit einem Riesenpaket. Und tatsächlich, sie hat dann gleich Töne rausgekriegt. Und nach 2 Tagen, glaube ich, oder 4 Tagen, also ganz kurze Zeit, konnte sie dann Duette spielen mit Marius. Also Trompete, Tuba, das funktionierte dann wirklich gut.
Das Zauberberg-Quintett, Schüler 3er Jahrgänge aus 3 Gymnasien. Seit 4 Jahren proben sie zusammen, treten in der Weihnachtszeit vor allem in Seniorenheimen auf. Helena und die Tuba nicht wegzudenken.
Bei Tuba denken viele so an ein bisschen Umpa Umpa im Hintergrund und macht so ein bisschen, hüpft da so ein bisschen rum. Das gibt es auch, aber es ist halt nicht nur. Das ist für mich auch so ein bisschen das Schöne an der Musik, dass es so divers ist und dass man so vieles findet.
Im Vergleich zu anderen Blasinstrumenten ist die Tuba relativ jung. Um 1830 wird sie erstmals in Berlin gebaut. Das preußische Militär wünscht in ihren Kapellen mehr tiefe Töne. Tiefe und hohe Töne, Helena hat sie alle in ihrem Repertoire.
Gerade im Orchester kommt sie oft, wenn es dramatisch wird, dann kommen die tiefen Töne dazu, dann kommt das Blech dazu. Das ist dann immer so die Rolle der Tuba.
Mittlerweile spielt die Schülerin auch auf einer noch größeren B-Tuba.
Es ist so groß und mächtig und laut und tief. Das finde ich cool.
Cool findet auch die Jury von Jugend musiziert Helenas Vortrag und verleiht ihr einen ersten Preis.
Ich finde es natürlich toll, wie die Kinder sich dahinter klemmen und hoffentlich Spaß dran haben und es nicht nur machen, damit die Eltern sich freuen, sondern dass es wirklich für ihr Leben was Tolles ist.
Im kommenden Jahr steht zum ersten Mal eine Probe mit dem Bundesjugendorchester an. Wird die Tuba etwa zu ihrem Beruf?
Ich kann es mir schon vorstellen, ich würde schon gern später im Orchester sitzen, weil Orchesterspielen macht mir einfach richtig Spaß.
Helena Bach, wir sind gespannt, was da noch kommt.
Ja, toll. Und wahrscheinlich werden da jetzt auch so ein bisschen bei dir Erinnerungen an die eigenen Anfänge wach. Hast du jemals über ein Blasinstrument oder war es immer das Klavier nachgedacht?
Es war für mich von Anfang an das Klavier, weil meine Eltern mich damals in ein Klavierkonzert mitgenommen haben und ich dann einfach das machen wollte.
Und damals heißt, du warst 3.
Also damals, ja genau, ich war 3 Jahre alt, genau, ich war 3 Jahre alt und dann wollte es meine Mutter erstmal nicht und dann musste ich 1 Jahr lang betteln und dann mit 4 habe ich meinen ersten Unterricht bekommen.
Aber warum wollte sie das nicht? Also sie ist ja selbst Klavierlehrerin und Pianistin.
Ja, weil sie selber Musikerin war, sie dachte halt, dass Kindern irgendwie noch alle Möglichkeiten offen stehen und sie wollte es nicht irgendwie von Anfang an irgendwie eingrenzen und ich glaube, sie hätte sich gewünscht, dass wir vielleicht nicht meine 3 Jahre jüngere Schwester ist genauso Pianistin und sie hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass wir vielleicht einen Berufsweg gehen, also bei uns gibt es keine Garantie, also Garantie gibt es nirgendwo, aber es ist schon...
Keine Garantie, also, dass es wirklich so gut, sagen wir mal, auch funktioniert, dass man davon leben kann, oder?
Ja, also das sowieso auch, aber ich glaube, es war einfach für sie nicht unbedingt ihr Wunsch gewesen. Jetzt hat sie es akzeptiert.
Und jetzt ist sie bestimmt auch wahnsinnig stolz, was aus dir und deiner Schwester geworden ist. Du hast gerade gesagt, 3, hier bist du, ne?
Ja, genau. Ja.
Na, so süße Bilder. Und wir haben dich auch ganz am Anfang mal spielen mit großer Ernsthaftigkeit. Schau mal.
Nee, das ist Liszt. Liszt.
Wahnsinn, oder? Diese kleinen Finger, wie du schon wahnsinnig Liszt hast mir gerade gesagt. Ist das das Klavier fliegst eigentlich über die Tastatur. Ne?
Ja, ich habe damals lustigerweise gerne Liszt gespielt. Aber ich hatte eigentlich immer große Hände. Und mir fällt das gerade bei dem Video auch noch mal auf. Ich hatte immer große Füße und große Hände. Und
das hilft aber beim Klavierspielen.
Ja, aber schön ausschauen tut das irgendwie nicht. Das war aber immer so mein Markenzeichen. Große Hände, große Füße.
Du hast mehr Markenzeichen. Aber weil wir gerade auch über deine Schwester gesprochen haben, 3 Jahre jünger. Wenn ihr beide Pianistinnen seid, war da auch mal so eine Konkurrenz? Oder guckt man natürlich, wie weit ist jetzt die andere? Hat die schon einen Plattenvertrag oder... wo spielt sie, wo spiele ich?
Also zwischen uns gab es das tatsächlich nie. Wir sind extrem, wir haben ein sehr extrem enges und inniges Verhältnis und telefonieren teilweise auch 4-mal am Tag. Und zwischen uns war das nie ein Thema, aber von außen betrachtet war das öfters ein Thema. Und darunter haben wir natürlich beide, jeder auf seine Art und Weise irgendwie gelitten. Aber wir haben immer eine sehr ehrliche und sehr offene Art gehabt, miteinander zu kommunizieren. Das hat uns natürlich geholfen. Aber das erfordert natürlich auch Arbeit. Also es ist nicht dann selbstverständlich, wenn man halt von außen immer verglichen wird, dass es einen dann an einem einfach so vorübergeht. Mhm. So ist es nicht. Aber Gott sei Dank haben wir auch heute noch ein sehr enges Verhältnis.
Ja, schön, dass ihr auch so viel telefoniert. Ich kenne das, ich bin mit meiner Schwester auch so und wir telefonieren auch ganz viel. Sie lebt so ein bisschen in einer anderen Welt und dann ist es auch immer unheimlich schön, sich so auszutauschen. Deine Schwester hat aber den Namen Ott auch abgelegt. Sie heißt Connor Asuka, das ist ihr Zweitname, Asuka, ihr Mittelname.
Genau, das ist ihr japanischer Name.
Japanname und sie nennt sich nur Connor Asuka als Pianistin.
Genau, also ich meine, das war irgendwann mal, wo es dann auch wirklich zu viel wurde, immer diesen Vergleich zu haben. Und dann meinte Mona irgendwann mal, dass sie irgendwie was machen möchte. Und ich konnte meinen Namen zu dem Zeitpunkt nicht mehr ablegen. Und deswegen hat sie sich zu diesem Schritt entschieden. Und das war kein einfacher Schritt gewesen. Und es wird auch noch nicht überall akzeptiert. Also es passiert immer noch, dass dann Mona Asuka Ott gesagt wird. Und aber sie tritt halt ohne den Namen Ott auf und das war für sie vor allem ein sehr, sehr wichtiger.
Glaube ich. Deine Mutter ist Japanerin, dein Vater ist Deutscher. Wie haben die beiden sich kennengelernt?
Die haben sich in Japan kennengelernt, weil mein Vater dort ein Praktikum gemacht hat und das war mitten im Sommer und ich weiß nicht, ob das typisch deutsch war, aber er hatte so ganz kurze Hosen angehabt, dann diese Socken und Sandalen. Und
sehr lief deutsch.
Damit rum. Schon ein bisschen, oder so? Ich weiß nicht, das ist ein Klischee. Aber und dann nach ein paar Monaten hat er, glaube ich, ein bisschen Heimweh gehabt und da gab es ein deutsches Institut. Und zu dem hat er dann Kontakt gesucht und meine Mutter war auch irgendwie dort involviert, weil sie liebt die deutsche Grammatik. Ich finde das extrem merkwürdig, aber meine Mutter findet die deutsche Grammatik toll und findet sie faszinierend. Und dort haben sie sich kennengelernt und meine Mutter dachte aber, weil er diese kurzen Hosen anhatte, dass er 17 Jahre alt war, obwohl er damals wahrscheinlich 23 oder 24 war. Und dann dachte sie, oh, der Arme, der ist ganz alleine in Japan und dann wollte sie sich eigentlich so um ihn kümmern. und ihn ein bisschen rumführen. Ja, und so haben sie sich kennengelernt.
Toll. Und so ist sie ist dann direkt mit nach Deutschland gegangen oder haben die auch zwischendurch oder habt ihr auch als Familie mal in Japan gelebt oder immer in Deutschland? Du bist ja in Deutschland auch geboren.
Genau, ich habe nie in Japan gelebt. Bin in München geboren, aufgewachsen und habe mal kurz in Berlin gelebt, aber nie in Japan. Und deswegen ist Japan auch irgendwie nicht meine Herkunft. Darauf werde ich oft angesprochen, ob Japan meine Herkunft ist, das ist es aber nicht. Und meine Eltern haben dann ein Jahr quasi getrennt. Also mein Vater ist nach Deutschland zurückgegangen und meine Mutter musste dann noch ihr Studium beenden. Und damals konnte man ja nicht telefonieren so einfach. Ich glaube, das war sehr, sehr teuer. Kein Internet. Deswegen haben sie sich Briefe jeden Tag geschrieben, was ich eigentlich ganz romantisch finde. Und dann ist sie mit nach Deutschland gekommen. Und die waren dann, glaube ich, in Braunschweig, weil mein Vater dort studiert hat.
Ah, okay, im Norden erst. Aber jetzt, wie gesagt, du bist in München aufgewachsen, lebst auch in München. Neben der E-Musik, wie Klassik auch genannt wird, gibt es die U-Musik, wissen wir alle, die populäre. Und die beherrscht der Profi, den uns Nils Grützner jetzt vorstellt. Er hat die Band Aerobic gegründet und ist einer der gefragtesten Filmmusikkomponisten. Er hat zum Beispiel die Musik für den Tatortreiniger geschrieben, aber vor allem ist er Musiker und das mit Leib und Seele.
Die Tasten, die Hände, das Lächeln, das alles ist er.
Mein Name ist Carsten Aerobic Meyer.
Und für viele der Meister des Synthesizers, der Orgel, der schwarzen und weißen Tasten. Hier mit einem seiner vielen, vielen Projekte. Instrumental Mod Jazz im Hamburger Molotow Club. Sessionabend mit den Hamburg Spinners.
Das Erstaunliche bei den Hamburg Spinners ist die erste wirklich funktionierende basisdemokratische Band, auch musikalisch, wo alle vier Instrumente gleichberechtigt sind und alle vier Instrumente zusammen die Musik schreiben und ausarbeiten.
Alleine tritt Carsten Meyer als Aerobic auf. Elegant, lässig, easy, mobisi. Oder mit seinem Überhit. Urlaub in Italien. Insgesamt lebt Aerobic schon rund 30 Jahre professionell von seiner Musik.
Und du hast genau wie viele Platten unter deinem Namen Aerobic rausgebracht?
Zwei.
Es gibt halt so viele Gelegenheiten zum Spielen. Licht- und Wasserorgel für die School of Zuversicht mit DJ Patex. International Pony, ein Elektro-Funk-Projekt Anfang der Nullerjahre. Oder jetzt aktuell mit den Hamburg Spinners. Mit ihnen hat er gerade das dritte Album veröffentlicht und ist dementsprechend live auf Tour. Er könnte wahrscheinlich jedes andere Instrument spielen, aber nirgends fühlt und ist Aerobic mehr zu Hause als an einer Klaviatur.
Für mich liegt halt die westliche Welt der Töne, die liegt da vor mir und ich kann wirklich an jeden Ton ran. Und das finde ich halt ganz toll beim Klavier. Ich denke ganz anders. Ich denke musikalisch in diesen Tasten.
Gleicher Abend, andere Band. Der Club die Menschen mittlerweile im Rausch des Grooves von nun insgesamt 12 Künstlerinnen auf der Bühne.
Es gibt die tollste Musik, wird alleine an Rechnern gemacht, aber der größte Spaß, Musik zu machen, ist es mit anderen Personen. Und je mehr, umso besser vielleicht sogar.
Und live fließen die Energien unberechenbar. Gut so.
Wenn jetzt irgendwas passiert, was nicht vorhergesehen ist, dann blühe ich auf. Ich habe aus irgendeinem Grund die kleine Superkraft, die mir aber man im Supermarkt oder im Bus nicht ansieht. Aber auf so einer Bühne freue ich mich, wenn's da was zu tun gibt.
Superkraft, Leidenschaft, aber Genialität weniger. Auch wenn es anders aussieht.
Da halte ich nicht so viel von dem Genie-Begriff. Meiner Meinung nach, meine Erfahrung sagt mir, je offener man ist, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, desto besser ist man und desto mehr Spaß macht es auch.
Was dann ja auch schon wieder irgendwie genial ist. Aerobic. Keyboarder, Komponist, Entertainer und besonders live. Ein Ereignis.
On the organ, the one, the only, Carsten Meyer.
Ja, ein Ereignis und vor allem unglaublich viel Freude im Spiel und Spaß, ne, was ja auch wichtig ist. So ganz andere Musik, ganz anderes Genre. Spielst du das auch manchmal oder hörst du das oder bist du sehr auf Klassik?
Hören tue ich meistens keine klassische Musik, weil ich da nicht abschalten kann und dann mein Analysemodus mal startet. Aber spielen, dafür habe ich nicht die Begabung. Also da ist es wirklich nur die Klassik. Aber ich höre gerne Pink Floyd und Led Zeppelin und Tom Waits und so. Das ist
ach, interessant, alles so die 80er-Musik
ja,
eigentlich.
Und Jazzmusik mag ich auch. Ja, das ist so, glaube ich, die Musik, die ich gerne höre.
Dein Mann, habe ich gehört, spielt in einer Tango-Kombo, stimmt das?
Der spielt in einer...
Unter anderem, er ist ja auch klassischer Musiker, aber... Spielt in einer Tango und tanzt ihr zusammen Tango? Ist Tango auch deine Musik?
Nee, gar nicht. Nee. Nein. Es ist argentinischer Tango aus der goldenen Zeit, genau.
Piazzolla.
Vor Piazzolla. Ah, alles Piazzolla. Vor Piazzolla, nur kein Piazzolla.
Ist schon zu Mainstream, Piazzolla. Aber Musik, Musik ist ja was wahnsinnig Schönes, was Verbindendes. Und wir haben am Ende des Jahres auch eine schöne Musikaktion hier bei Das. Schau mal.
Das ist mein Song, so heißt es am 29. Dezember, wenn mein Lieblingspianist Joja Wendt bei mir in der Sendung ist. Joja spielt dann nämlich ihren Lieblingssong, einen Song, mit dem sie eine besondere Geschichte verbinden, mit dem sie jemanden grüßen wollen oder was auch immer dieser Song für sie bedeutet. Erzählen Sie es uns.
Und es ist im Grunde egal, um welches Genre es sich handelt. Es könnte ein Liebeslied sein aus Casablanca, sowas. Oder vielleicht haben Sie was erlebt während eines AC/DC-Songs. Vor allen Dingen interessiert uns die Geschichte, die dahinter steht.
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. November bei uns. Wir werden dann drei Songs und drei Geschichten dazu natürlich auswählen. Und die wird Joja dann am 29. Dezember live in der Sendung spielen. Wir freuen uns auf Sie.
Joja Wendt am Piano, auch ein ganz toller Pianist, tritt auch international auf, viel in China. Wo trittst du hauptsächlich auf, wenn du nicht in Deutschland auftrittst? Gibt es so Länder, wo du vor allem deine Fans hast?
Ich habe natürlich einen sehr besonderen Bezug zu Japan. Mhm. Also Japan ist schon auch ein wichtiger Ort für mich. Aber ansonsten überall, wo man mich einlädt. Dieses Jahr war ich in den USA. Ich war in China gewesen, in Südkorea, in Japan.
Wahnsinn.
Doch eigentlich, ja, also man lebt ein bisschen aus dem Koffer und ich vermisse dann immer mein Zuhause.
Ja, ist auch nicht ein ganz einfaches Leben, darf man nicht vergessen. Man kommt so von dieser Konzertatmosphäre, ist dann erstmal allein in seinem Hotelzimmer. Gibt es da was du sagst, das muss ich immer mitnehmen oder ich stelle mir eine Blume hin oder irgendwas, um mich zu Hause zu fühlen? Raumduft.
Ich meine, kein einfaches Leben. Ich bin sehr privilegiert, dass ich
ja,
dass
natürlich, ich überhaupt, aber natürlich, trotzdem ist man ist einfach viel unterwegs.
Man ist
unterwegs.
Viel unterwegs. Ja, es gibt natürlich auch einsame Momente, aber ich glaube, da sind wir gut dran heutzutage, weil wir einfach so einfach den Kontakt halten können zu unseren Liebsten. Und ich meine, ich bin doch sehr oft auf FaceTime mit meiner Familie und mit meinen Freundinnen und das hilft natürlich. Aber ich kann auch gut alleine sein. Also man muss auch irgendwie dafür gemacht sein. Und manchmal ist es auch ganz schön, wenn man nach der ganzen Euphorie nach dem Konzert ins Hotelzimmer zurückkommt, die Tür zumacht und dann einmal auf den Boden wieder zurückkommt. Das ist auch ganz gut.
Und hast du da, apropos Boden, nimmst du die Yogamatte mit?
Also ich versuche jetzt mehr zu machen. Ich habe das also seitdem, also als ich die 30er-Schwelle überschritten habe, habe ich gemerkt, dass, wo ich früher mal gedacht habe, also ich werde nie irgendwelche körperlichen Probleme haben, habe ich gemerkt, dass sich das ein bisschen geändert hat. Also ich versuche doch ein bisschen beweglicher zu bleiben, obwohl ich ein Sportmuffel bin, aber...
Ja, hilft auf jeden Fall. Yoga ist ja, haben wir jetzt auch in dieser Woche gelernt, für und gegen alles gut. Also von daher hilft das, wenn man die Yogamatte mitnimmt. Dieses Jahr hast du schon gesagt, nächstes Jahr gibt es so ein Highlight, worauf du dich freust besonders?
Ja, ich freue mich.
Außer natürlich der Tour, die jetzt anfängt.
Ja, darauf freue ich mich erstmal besonders, ja. Weil wenn man gerade so einen Komponisten wie John Field dann ein Publikum näher bringt, das es vielleicht noch nicht kennt, dann ist es ein bisschen so wie, wenn man zeitgenössische Musik spielt. Ein Stück, das man zum allerersten Mal spielt und wo man noch nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Und so fühle ich mich ein bisschen mit John Field, aber ich habe schon ein paar Mal jetzt vor Publikum das gespielt und ich sehe immer die gleiche Reaktion, die ich auch habe, dass die Leute lächeln.
Wie hier im Studio. Vielen, vielen Dank, Alice. Und ich sage noch mal gerade die Termine. Bremen am 9.2., 1.3. Hannover, 2.3. Braunschweig, 12.3. Hamburg. Und morgen kommt Uli Wickert. Freuen wir uns auch sehr drauf. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss.